Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Also begeistert klangen die heute nicht.
Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie soll ich sagen, die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gegeben, sind auch 1000 Teile, aber wir haben da festgestellt, die bestehen aus drei verschiedenen Puzzlen.
Sowas ist für Puzzlefans natürlich Endgegner, ne? Brigitte Knopf hat das gesagt vom ExpertInnenrat für Klimafragen. Das ist ein unabhängiges Gremium, das sich das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung angeschaut hat. Und das war echt keine leichte Aufgabe. Und das Ergebnis ist auch ernüchternd. Das reicht alles nicht. Die Bundesregierung muss nachsitzen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir müssen über eine Giraffe sprechen, die vor 3 Wochen auf die Welt gekommen ist, in einem Zoo in Tennessee, und die keine Flecken hat. Nix. Die einfach nur braun ist.
Ich habe dann auch gleich in diversen Giraffenbüchern nachgeguckt, die mir so zur Verfügung stehen. Und da habe ich auch nichts darüber gefunden, dass das schon mal beobachtet worden wäre, ja.
Sagt Giraffenexperte Dr. Florian Six vom Zoo Berlin. Was das heißt für die Giraffe, klären wir hier. Am Dienstag, dem 22. August. Ich bin Rahel Klein. Moin.
Deutschlandfunk Nova.
Hausaufgaben nicht gut gemacht, nachsitzen. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, was der ExpertInnenrat für Klimafragen zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu sagen hat. Unabhängige Expertinnen und Experten haben sich angeschaut, was die Regierung für Pläne hat, um die eigenen Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 will Deutschland seine Treibhausgasemissionen ja um 65% gegenüber dem Jahr 1990 senken. So steht es im Klimaschutzgesetz. Aber das ist im Moment unrealistisch. Lassen wir uns jetzt einordnen von Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, dass das Klimaschutzprogramm zu wenig ist, um Deutschlands Klimaziele zu erreichen, das war ja schon länger klar. Aber der ExpertInnenrat geht ja jetzt noch mal ein Stück weiter.
Ja, der ExpertInnenrat, der sagt 2 Dinge. Einmal, das Klimaschutzprogramm sei unzureichend, wie es auch Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, auch schon gesagt hat. Die beziffern die Lücke auf 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis zum Jahr 2030. Und sie äußern Zweifel daran, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung vorhat, tatsächlich so viel bringen wie angesetzt. Das heißt, dadurch könnte die Lücke noch größer werden. Insgesamt ist es so, dass die Bundesregierung zu wenig Ehrgeiz an den Tag legt, um diese Ziele überhaupt zu erreichen und dann bei der Umsetzung auch noch inkonsequent ist. Das ist schon ein relativ vernichtendes Urteil.
Das heißt, es ist nicht nur nicht zu wenig, es ist auch so, dass die überhaupt nicht so richtig gute Datengrundlagen haben und dass es dann auch in dem zu wenig sein gar keinen richtigen Fahrplan gibt, wie man jetzt gewisse Ziele erreichen will.
Ja, die Datengrundlagen, das ist nochmal ein extra Problem, die seien unzureichend, insbesondere beim Verkehr gibt es große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Projektionen, da die gehen um ungefähr 60 Millionen Tonnen auseinander. Das heißt, der Verkehrssektor macht den größten Teil der Zielverfehlung aus und der Expertenrat vermisst ein Gesamtkonzept, der sieht insgesamt 130 einzelne Maßnahmen, aber was die dann insgesamt bringen, das könne man gar nicht sagen, außer es ist sicherlich zu wenig.
Ja, man kann sagen, ziemlich vernichtend. Du hast jetzt gerade den Verkehrssektor schon angesprochen. Was müsste da denn ganz, ganz dringend als allererstes mal passieren?
Da gibt es eine Maßnahme, die lange bekannt ist und nichts kostet. Das ist ein Tempolimit. Das würde einige Millionen Tonnen CO2 im Jahr bringen. Dann wird immer wieder gefordert, Veränderungen bei der Dienstwagenbesteuerung. Die Dienstwagenbesteuerung sorgt dafür, dass wir schwere und Fahrzeuge bekommen, die viel verbrauchen, die begünstigt nicht Elektrofahrzeuge, nicht leichtere Fahrzeuge, sondern ganz im Gegenteil, verschafft der Autoindustrie große Umsätze und legt keinen Wert auf die Zielerreichung beim Klimaschutz. Da ließe sich einiges drehen. Insgesamt ließe sich der öffentliche Verkehr ausbauen und der private Verkehr stärker auf Fahrräder und vor allem auf Elektromobilität umstellen.
Mhm. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Gutachten von dem ExpertInnenrat, ne? Also die Ministerien, die sollen jetzt nochmal nachbessern, nochmal rechnen, wo sie vielleicht was einsparen könnten. Glaubst du, dass das wirklich passieren wird, dass sie das machen?
Sie werden sicherlich nochmal nachrechnen und Nachbesserungen vorlegen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass es in die entgegengesetzte Richtung geht. Wir sind ja beispielsweise beim Gebäudesektor, da hat Bundesminister Robert Habeck ein Heizungsgesetz vorgelegt, das jetzt abgeschwächt worden ist. Und die Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat jetzt gesagt, bei Neubauten seien die Standards zu hoch, um den Bau wieder anzukurbeln. Bauen sei zu teuer und da könnte man doch beim Klimaschutz sparen. Also wenn nachgebessert wird, dann ist es durchaus möglich, dass da noch weniger bei rauskommt.
Der ExpertInnenrat sagt ja auch, dass sie das verstehen können, dass das krasse Umbauten sind, ne? Dass das weitreichende Auswirkungen auch hat, sozial, wirtschaftlich gesehen. Welche Empfehlungen gibt der Expertenrat auch mit Blick auf diese sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die das natürlich auch hat?
Also der Expertenrat spricht sich dafür aus, das Ganze stärker abzufedern. Und die Maßnahme, die die Bundesregierung dafür in Aussicht gestellt hat und die auch nicht wesentlich vorangekommen ist, das ist ein Klimageld. Es werden aus den CO2-Preisen wird Geld eingenommen. Das wandert zunächst mal in die Staatskasse. Und das soll zumindest zu einem Teil wieder an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden. Wenn alle pro Kopf das Gleiche bekommen, dann begünstigt das ärmere Einkommensgruppen. Aber damit kommt die Bundesregierung nicht voran. Es gibt bisher noch kein Register von Kontonummern, an die man das überhaupt auszahlen könnte. Das heißt also, schon an dieser technischen Frage scheitert das bisher und der Ehrgeiz, daran etwas zu ändern, der ist nicht übertrieben groß.
Das heißt, es gibt noch ziemlich viel zu tun. Das Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung reicht nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Zu dem Urteil kommt der ExpertInnenrat für Klimafragen. Uns eingeordnet hat das Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Ich danke dir sehr, Georg.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Man sieht sie auf TikTok im Moment überall, so Walking Pads, also ein Laufband, was man sich in die Wohnung stellt. Dann kann man da ganz entspannt am Arbeitsplatz zwischendurch auch mal ein paar chillige Schritte machen. Und auf TikTok jedenfalls, die Leute sind begeistert, arbeiten, gleichzeitig Schritte machen. Außerdem soll das noch die Kreativität steigern. Haben wir uns gefragt, stimmt das? Ist dieser Internet-Trend real? Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, macht Laufen wirklich kreativer?
Also da gibt es tatsächlich einige Studien dazu. In einer früheren Studie haben Forschende der Uni Stanford sich verschiedene Gruppen angeschaut in verschiedenen Umgebungen. Einmal sind sie einfach in einem langweiligen fensterlosen Büro gesessen und dann durften einige in diesem selben langweiligen Büro auf einem Laufband laufen. Mhm. Und das Ergebnis ist dann, die Gruppen, die gelaufen sind auf dem Laufband, die hatten mehr und spannendere kreative Ideen danach als die Gruppe, die nur rumgesessen ist.
Okay, aber also nur weil ich mich jetzt ein bisschen bewege, erfinde ich ja wahrscheinlich jetzt auch nicht das Rad neu, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also vielleicht auch nicht unbedingt, dass du jetzt das nächste künstlerische Meisterwerk plötzlich schaffst oder
naja.
So. Aber diese Bewegung kann der Anfang von etwas Größerem sein. Das hat mir Claudia Völker-Rehage erklärt. Sie ist Professorin für Neuromotorik und Training an der Uni Münster.
Dass man im Prinzip die Gedanken laufen lässt, dadurch, dass man die Gedanken laufen lässt, vielleicht Dinge auch nochmal von der anderen Seite betrachtet und vielleicht auch Dinge zusammenbringt, die man vorher nicht zusammengebracht hat und dadurch dann ein kreativer Prozess entsteht.
Also da geht es auch darum, dann Lösungen zu finden, indem man Dinge, die man gesammelt hat oder erfahren hat, vorher nochmal neu ordnet im Kopf.
Und gibt es die eine Sportart, die dafür mehr oder weniger prädestiniert ist?
Das nicht, nein. Am besten ist es tatsächlich, wenn es irgendeine, ich sag mal, monotone Sportart ist. Wenn ich dabei eine Bewegung mache, die ich gut kann.
Okay.
Also ich bin zum Beispiel mega unsportlich. Mhm. Und wenn ich mich beim Joggen mega anstrenge und ich ständig darauf achten muss, nicht zu stolpern, dann ist das fürs Kreativsein jetzt nicht das Richtige, sondern für mich vielleicht dann eher ein Spaziergang. Für dich kann es aber total das Richtige sein, wenn du zum Beispiel jeden Tag oder jeden zweiten Tag joggen gehst, vielleicht sogar die gleiche Strecke, dann ist das gut, sagt die Sportmedizinerin.
Also ich brauche kaum, sie nennen das immer Hirnressourcen, um diese Bewegung auszuführen und ich habe dadurch relativ viel Kapazitäten frei, meine Gedanken auf was anderes zu richten. Und das Angenehme dabei ist, so würde ich das mal beschreiben, ist auf der einen Seite, ich gehe einer Tätigkeit nach, die aber so automatisiert ist, dass ich, wie gesagt, den Eindruck habe, ich mache zwar was, auf der anderen Seite kann ich mich aber gedanklich mit anderen Dingen auseinandersetzen.
Also im Endeffekt kann man bei der Bewegung besser die Gedanken schweifen lassen. Das geht dann auch mit einem kleinen Laufband eben zu Hause. Aber wir haben hier jetzt vor allem über Auswirkungen auf die Kreativität während der Bewegung gesprochen.
Gibt es da auch andere Effekte?
Ja, auch langfristig zum Beispiel. Mhm. Das hat sich eine Forschergruppe der Uni Graz angeschaut vor 2 Jahren, wie sich Bewegung im Alltag auf Kreativität auswirkt. Und die kam auch zu dem Ergebnis, dass die aktivsten Probanden auch die kreativsten waren. Vor allem, wenn sie viel spazieren gegangen sind und moderat Sport gemacht haben. Aber auch intensiverer Sport, wie zum Beispiel, wenn du krass Fußball spielst oder Tennis, das kann sich auch positiv auf Kreativität auswirken. Zwar kann man ja jetzt nicht so die Gedanken dabei schweifen lassen und sollte sich vielleicht lieber auf die Gegenspieler konzentrieren, aber
nachdem ich fertig bin mit meinem Sport und wenn dann mein Herz-Kreislauf-System wieder runterfährt, dann kann ich durchaus auch wieder positive Effekte von dieser hochanspruchsvollen, hochanstrengenden Tätigkeit haben. Und ich kann längere Zeit zum Beispiel meine Aufmerksamkeit fokussieren. Ich kann konzentrierter wieder weiterarbeiten. Also diese positiven Effekte finde ich dann auch wieder nach einer anstrengenden Tätigkeit. Mhm. Aber während der Tätigkeit selbst eben dann nicht.
Also auch anstrengender Sport hat da positive Effekte. Und ich finde das ganz cool. Also ich habe das auch schon immer so gemacht, dass ich einfach mal den Laptop zuklappe und eine kleine Spazierrunde drehe, wo nicht weiterkomme. Das funktioniert eben auch bei mir.
Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob das jetzt beim Schwimmen bei mir auch klappt, weil beim Bestimmt. Schwimmen denke ich immer noch viel nach, wenn ich kraule. Ich zähle die ganze Zeit Bahnen, gucke, wann ich wie atme und wie meine Hand ins Wasser gleitet. Aber wenn das auch langfristig gute Effekte hat, dann kann ich das ja auch auf jeden Fall immer weitermachen, um die Kreativität zu fördern.
Ja. Toll.
Mann. Bewegung macht uns kreativer. Und das Gute ist auch, niemand wird ausgeschlossen. Wer sportlicher ist, kann auch joggen gehen. Wer einfach nur entspannt spazieren gehen will, dem hilft das auch bei der Kreativität. Zwar ein bisschen unterschiedlich, aber Leute, es hilft. Bewegt euch, sagt Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und mit warum gebaren Erde bei uns?
Ich hoffe, dass die Zeiten nicht mehr zurückkommen. Ich wünsche mir, dass man uns nicht mehr dazu zwingt, das Kopftuch zu tragen. Das kann man nicht mehr zurückdrehen.
Das sagt eine Studentin in Irans Hauptstadt Teheran. Fast 1 Jahr nach Beginn der landesweiten Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini versucht das iranische Regime aber genau das. Es soll strengere Kleidervorschriften geben, mit härteren Strafen, wenn man dagegen verstößt. Was da geplant ist und wie die Proteste sich im Land entwickelt haben, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Christian Buttgereit. Christian, welche Strafen könnten denn schon bald Frauen drohen, die kein Kopftuch tragen?
Also dazu muss man sagen, es ist nicht völlig klar, ob das, was in iranischen Medien kursiert, was da als neuer Gesetzentwurf beschrieben wird, tatsächlich 1:1 diesem Gesetzentwurf auch wirklich entspricht. Mhm. Wenn ja, dann geht es vor allem darum, das Strafmaß zu erhöhen, also bei Verstößen gegen die Kleidervorschriften im Wiederholungsfall eine Geldstrafe von bis zu 50 Millionen Rial, das sind umgerechnet rund 1.000 Euro. Das ist für Menschen mit geringem Einkommen natürlich sehr viel Geld. In Extremfällen sollen angeblich sogar lange Haftstrafen und umgerechnet mehr als 5.000 Euro Geldbuße verhängt werden können. Lehrerinnen oder andere Staatsbedienstete in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch, ja, die können bis zu 2 Jahre lang suspendiert werden. Und besonders hart bestraft werden sollen Prominente wie Influencer oder Schauspielerinnen, wenn sie Verstöße gegen die Kopftuchpflicht propagieren. Das hatten während der Protestwelle im vergangenen Herbst ja sehr viele getan. Da ist dann sogar von Berufsverboten von bis zu 15 Jahren die Rede.
Und sind es in Anführungszeichen dann nur Geldstrafen und Berufsverbote oder ist da auch Gefängnis möglich?
Es ist wohl auch Gefängnis möglich, das erleben wir ja auch jetzt. Es sind auch in den letzten 30 Tagen etwa 22 Aktivistinnen festgenommen worden, denen ganz klar Gefängnis droht. Es gibt aber auch jetzt schon Strafen dafür, dass man das Kopftuch nicht trägt, aber das Strafmaß ist eben nicht so konkret festgelegt.
Wenn du sagst, es gibt auch jetzt schon Strafen, passiert das häufig noch? Laufen viele Frauen noch ohne Kopftuch rum?
Ja, das tun sie auf jeden Fall und wir haben es ja eben gehört, das wollen sich viele eben auch nicht verbieten lassen. Sie wollen da keinen Schritt zurück und künftig dürften wohl noch mehr Strafen verhängt werden, denn die Sittenpolizei hat ja vor kurzem ihre Arbeit wieder aufgenommen. Das heißt, seitdem stehen sie wieder an zentralen Punkten, vor allem in großen Städten und kontrollieren Frauen, ob sie ein Kopftuch tragen. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel hat die Polizei außerdem begonnen, an öffentlichen Plätzen weitere Kameras zu installieren, um die Frauen zu überwachen.
Jetzt ist das Kopftuchgebot ja auch nicht die einzige Kleidervorschrift. Was beinhaltet dieses ja möglicherweise geplante Gesetz denn auch, vielleicht auch für Männer?
Tatsächlich, ein Teil dieser Kleidervorschriften betrifft auch Männer, nämlich wenn sie kurze Hosen tragen oder ein ärmelloses Hemd. Auch dann soll künftig eine Geldstrafe von umgerechnet bis zu ungefähr 1.000 Euro gelten. Aber auch Unternehmer laufen Gefahr, wenn sie Frauen ohne Kopftuch beschäftigen oder bedienen, dann kann das mit einer Geldstrafe oder einem Ausreiseverbot geahndet werden. Außerdem sollen sie verpflichtet werden, der Polizei die Aufnahmen ihrer Überwachungskameras zugänglich zu machen, damit Frauen, die gegen das Gesetz verstoßen, identifiziert werden können. Und wer eine Frau ohne Kopftuch im Auto mitnimmt, der riskiert, dass der Wagen für einige Tage aus dem Verkehr gezogen wird, bei Taxifahrern sogar für einige Monate.
Was könnten jetzt die nächsten Schritte sein, damit dieses Gesetz in Kraft tritt? Wie könnte es weitergehen?
Also der Rechtsausschuss des Parlaments hat diesen Gesetzentwurf gebilligt und der liegt jetzt zur finalen Entscheidung beim Wächterrat. Der Parlamentssprecher sagte, das Gesetz zu verabschieden sei eine religiöse und nationale Pflicht. Das allerdings ist durchaus umstritten. Es gibt Abgeordnete, die sind der Meinung, das gesamte Parlament hätte erstmal über den Gesetzentwurf beraten müssen, so wie das bei anderen Gesetzen auch üblich ist und nicht nur eine Kommission. Solche Äußerungen, die deuten darauf hin, dass das Gesetz sogar bei manchen Hardlinern umstritten ist.
Mitte September jährt sich ja der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Könnte dieser Jahrestag und auch jetzt die Berichte um die neuen Kleidervorschriften bzw. die Konsequenzen, ne, wenn man sich nicht dran hält, könnte das die Proteste wieder aufleben lassen?
Naja, die neuen Strafen sollen ja eigentlich dafür sorgen, dass die Proteste aufhören, beziehungsweise dass es eine Rechtsgrundlage gibt, sie konsequent zu beenden. Aber natürlich muss das Regime fürchten, dass am Todestag von Mahsa Amini am 16. September viele Leute auf die Straße gehen. Damit das neue Gesetz abschreckende Wirkung hat, muss es aber bis dahin in Kraft sein und deshalb vielleicht auch das Tempo und die Umgehung des Parlaments.
Wie das iranische Regime die Kleidervorschriften im Land verschärfen will, beziehungsweise welche härteren Strafen das Regime verhängen will, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Christian Buttgereit, gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Danke dir, Christian.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Problem am Urlaub ist ja, er geht meistens viel zu schnell vorbei und dann ist man zurück und die Stimmung, die kippt irgendwie so, ne? Weil man sich so sehr zurücksehnt ans Meer, in die Berge oder in die Lieblingsstadt. Und das hat auch einen Begriff, das Post-Holiday-Syndrom. Und was dagegen hilft, damit hat sich unser Reporter Jan Dahlmann heute beschäftigt.
Und hast du dich gut erholt? Das höre ich immer mal wieder, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und auf der einen Seite, ja klar, also eine Woche am Strand oder in den Bergen gibt mir schon viel Energie. Aber auf der anderen Seite merke ich diese Energie erstmal nicht. Stattdessen habe ich schlechte Laune, ich bin müde, ich habe eigentlich keinen Bock auf gar nichts. Irgendwie kriege ich dann schlechtes Gewissen, denn ich sollte ja erholt sein. Muss ich aber gar nicht.
Das kann durchaus uns psychisch und auch körperlich treffen. So diese Gereiztheit kommt bei vielen. Wir sind erstmal nicht so furchtbar motiviert, können uns vielleicht auch schlecht konzentrieren. Also so ein Stimmungstief nach dem Urlaub ist durchaus üblich. Das kann auch körperliche Auswirkungen haben. Viele leiden erstmal auch unter Schlafstörungen, Müdigkeit oder auch Kopfschmerzen.
Das sagt Julia Scharnhorst.
Ich bin Diplompsychologin, ich arbeite als selbstständige Beraterin und helfe Firmen dabei, die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu erhalten.
Julia Scharnhorst sagt, ca. 60-70% der Leute kennen dieses Gefühl nach dem Urlaub. Und das ist auch ziemlich logisch. Denn gerade waren wir noch relaxed im Urlaub und plötzlich prasselt alles wieder auf uns ein.
Auspacken, waschen, einkaufen, die Blumen gießen, den Garten in Ordnung bringen, alle solche Dinge. Bei der Arbeit sind ganz viele Dinge liegen geblieben, die E-Mails stapeln sich, die Kollegen wollen alle was, der Chef möchte was. Also es kommt häufig sehr, sehr viel. Dann kommt dazu auch noch diese psychische Umstellung. Eben waren wir noch so völlig im Freiheitsgefühl, konnten uns den Tag einteilen, wie wir wollten. Jetzt haben uns plötzlich wieder die Pflichten eingeholt.
Und dann ist die Laune im Keller. Aber es gibt Möglichkeiten, zumindest diesem Post-Holiday-Blues so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Hier kommen die drei ultimativen Tipps. Erstens, wir müssen gucken, dass wir nicht zu einem riesigen Berg an Aufgaben zurückkommen.
Zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, die Aufgaben, die To-Dos, die man bei der Arbeit hatte, abschließen. dass man also auch im Kopf wirklich frei ist und sagt, ich habe alles Wichtige erledigt, ich muss mich um nichts kümmern. Auch ganz, ganz wichtig, eine Stellvertretung zu organisieren, dass man wirklich weiß, die Aufgaben, die während meines Urlaubs anfallen, die werden erledigt. Ich muss mir keine Sorgen machen und es werden auch nicht bergeweise Dinge liegen geblieben sein.
Denn das stresst tierisch. Und das Gleiche gilt auch für den Alltag. Am besten haben wir unser WG-Zimmer oder unsere Wohnung aufgeräumt, haben nicht noch dreckige Teller in der Küche stehen oder einen Wäscheständer voller Wäsche. Zweitens die richtige Zeitplanung. Denn wenn wir montags arbeiten müssen, dann sollten wir nicht erst Sonntagabend zurückkommen.
Also sicher ein paar Tage Pufferzeit einplanen ist ganz hilfreich. Vielleicht kann man das auch damit verbinden, dass man die erste Arbeitswoche etwas kürzer plant. Also nicht unbedingt am Montag wieder einsteigen, sondern vielleicht am Mittwoch. Dann sind es nur 3 Tage und nicht schon 5.
Und dann hilft es auch, wenn wir den ersten Arbeitstag ruhig angehen lassen können. Das geht natürlich nicht in allen Jobs. Aber wenn es irgendwie geht und die KollegInnen cool damit sind, dann macht am ersten Tag nur das Nötigste. Und der dritte Tipp, ein Stück Urlaub mit nach Hause nehmen.
Wenn man zum Beispiel Zeit hatte, gemeinsam zu spielen, wenn man sich sowas nochmal einplant, entweder nur in der Familie oder auch mit Freunden, mit Nachbarn nochmal einen Spieleabend plant und sagt, hey, das hat uns Spaß gemacht im Urlaub, das würden wir gerne mit euch teilen.
Oder wenn es im Urlaub diesen einen leckeren Wein gab, dann können wir davon ja auch eine Flasche mitnehmen und uns zu Hause dann den Wein aufmachen und dabei die Urlaubsfotos angucken. Dann fühlen wir uns wieder ein bisschen wie im Urlaub. Aber auch mit diesen Tipps werden wir wahrscheinlich nostalgisch und traurig auf den Urlaub zurückblicken. Trotzdem können sie uns helfen, den Übergang ein Stück weit angenehmer zu machen. Und die beste Nachricht, der nächste Urlaub kommt bestimmt.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann war das mit Tipps gegen das Post-Holiday-Syndrom.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie ist wirklich eine unfassbar süße Maus, die kleine Giraffe, die im Bright Zoo in Tennessee in den USA vor ein paar Wochen geboren ist. Der Zoo lässt gerade über Namensvorschläge abstimmen und diese Giraffe ist auch ziemlich besonders, weil ihr was fehlt. Die Flecken. Die kleine Giraffe ist ohne dieses typisch braune-weiße Netzmuster auf die Welt gekommen. Die ist komplett braun. Es wird vermutet, dass das eine genetische Anomalie ist. Und wir mussten natürlich über eine komplett braune Giraffe sprechen und zwar mit dem Giraffenexperten Dr. Florian Six vom Zoo Berlin. Und ich wollte von ihm wissen, ob ihn diese Meldung auch überrascht hat oder ob das häufiger vorkommt, eine komplett braune Giraffe.
Nein, davon habe ich tatsächlich überhaupt noch nie gehört.
Wirklich?
Davon war ich doch durchaus sehr überrascht, ja. Und ich habe dann auch gleich in diversen Giraffenbüchern nachgeguckt, die mir so zur Verfügung stehen. Und da habe ich auch nichts darüber gefunden, dass das schon mal beobachtet worden wäre, ja.
Wirklich, weil Sie sind ja ausgewiesener Giraffenexperte und weder in Ihren Büchern noch sonst irgendwo haben Sie das bisher je gesehen.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist
es
ja
gibt schon Farbvarianten, nicht? Es gibt zum Beispiel weiße Giraffen, die werden immer mal beobachtet. Mhm. Aber eine Giraffe ohne Flecken, das habe ich noch nicht von gehört.
Okay, also wirklich eine Sensation. Wenn wir vielleicht mal drauf gucken, welchen Nutzen hat denn dieses Fleckenmuster von Giraffen? Also man denkt ja automatisch, finde ich, so an Zebras, ne, die ja dadurch besser geschützt sein sollen durch diese Streifen. Ist das bei Giraffen ähnlich oder was kann man zum Sinn sagen?
Ja, man geht davon aus, dass die Giraffe sich dadurch auch gut tarnen kann. Es gibt noch andere Überlegungen, ob es auch was mit der Thermoregulation zu tun haben könnte. Aber das Wahrscheinlichste ist tatsächlich, dass sie sich dadurch auch vernünftig tarnen kann, nicht wenn sie vor Gebüsch oder vor Bäumen beispielsweise steht und dann so die Umrisse so ein bisschen verschwinden. Also das wäre der große Vorteil, wenn man Flecken hat im natürlichen Lebensraum.
Und könnte dann jetzt so eine kleine Giraffe, die keine Flecken hat und einfach nur braun ist, wäre die dann schlechter geschützt?
Vermutlich schon, nicht? Es gibt ja keine Berichte darüber, man kann es also nicht so genau sagen. Man weiß eben nur von diesen weißen Giraffen, die ja ausgesprochen auffällig sind, wenn die durch die Savanne laufen. Und davon hat man auch adulte Tiere beobachtet, die sogar Jungtiere führen. Also die werden nicht zwangsläufig dann als erstes von Raubtieren gerissen.
Okay, aber Herr Six, wenn das so bedeutsam ist, dann müssen Sie eigentlich rüber nach Tennessee und sich die Giraffe mal angucken, oder? Und gucken, was da los ist.
Ja, das wär schön, das wäre interessant, würde ich gerne mal machen. Aber wahrscheinlich lässt es die Zeit nicht zu.
Ja. Kann das sein, dass sich das vielleicht im Laufe des Lebens dieser Giraffe noch verändert? Die ist ja noch ziemlich jung. Könnte es theoretisch sein, dass die Flecken noch ausbildet?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Normalerweise sagt man, dass die Flecken sich etwa im Alter von 100 Tagen, also beim Fötus, ausbilden. Die Giraffe hat ja eine Tragzeit von 15 Monaten. Und wie gesagt, mit 100 Tagen hat sie dann bereits die Flecken, also ja, dass die sich erst später ausbilden, das wurde noch nie beschrieben.
Okay. Jetzt ist das ja so eine Meldung, ne? Dadurch bekommt ja auch eine Tierart deutlich mehr Aufmerksamkeit. Wie ist das bei Giraffen? Brauchen die so Aufmerksamkeit? Gelten die als gefährdet oder wie ist deren Zustand?
Ja, die brauchen unbedingt Aufmerksamkeit. Bei den Giraffen ist es so, man macht den Safari-Katalog auf und sieht überall Giraffen. Mhm. Man sieht Giraffenmuster an jeder Ecke als Rock und was weiß ich, überall kann man Giraffenmuster kaufen. Und so vom Gefühl her sind Giraffen überhaupt gar nicht bedroht, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Giraffenpopulationen in Afrika sinken von Jahr zu Jahr. In den letzten 30 Jahren sind die extrem eingebrochen, in bestimmten Gebieten um 95% sogar. Also die Giraffe zählt inzwischen auch zu den bedrohten Tierarten und sie braucht dringend diese Aufmerksamkeit, um diesen Abwärtstrend aufzuhalten.
Sagt Florian Six vom Zoo Berlin. Ich habe mit ihm über eine Giraffe gesprochen, die in Tennessee im Zoo geboren wurde, die einfach nur braun ist. Und er hat das auch noch nie gesehen. Und wir sind einfach verwundert. Kann man so sagen, oder Herr Six?
Ja, das kann man so sagen.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.